Rost Rötlisberger Hockey Talk Staffel 2, Folge 16. Seid ganz herzlich willkommen. Morgen, Rost.
Guten Tag, Herr Rötlisberger.
Wir kommen direkt, wir nehmen es am Montagmorgen auf, kommen direkt aus dem Sonntags-NHL-Spiel live im Free TV auf TV24 zu sehen. Stimmt so?
Ja, stimmt.
Colorado Avalanche at Toronto Maple Leafs. Und es hat gefällt, die Avalanche zu sehen mit McKinnon, McCarr, Nechas und Co. Schon krass, was die können. He?
Ja, schon gewaltig. Macht einfach eine riesen Freude, denen zuzuschauen auf dem Niveau oder Eishockey zu schauen auf dem allerhöchsten Niveau. Und das ist allerhöchstes Niveau natürlich gewesen. Colorado ist im Moment das dominante Team in der NHL und hat das gestern bestätigt. Und dann Toronto, wo ein bisschen in der Krise ist und noch der Nylander gefällt hat, völlig im Griff gehabt, von A bis Z.
Bestes Team von der besten Liga, gleich bestes Team von der Welt, hat gefällt gestern. Wir gehen weiter, jetzt, wo ihr das gehört, ist Dienstag. Heute Dienstag lang noch gegen Bern im Free TV auf TV24 und 3+. Darum haben wir auch den Pesco Müller, den GM von der SCL Tigers, zu Gast in Dritt und Nummer 2. Wir haben Freitag Davos gegen Bern, also noch einmal Bern, und zu Bern kommen wir gleich. Und am Samstag um 10 Uhr am Abend wieder NHL Winnipeg Jets mit dem Nino Niederreiter at Florida Panthers. Leck, ist das eine Woche gewesen. Wir hatten anderthalb Wochen keinen Podcast gehabt, jetzt auf dem Dienstag ein paar Mal. Sonst sind wir aber auf dem Donnerstag gewesen. Und in den anderthalb Wochen ist ziemlich viel passiert. Wir fangen ganz sanft an mit Sonntag oder Samstag vor einer Woche, wo der Lars Weibel, wo der ab Juni Sportdirektor in Ambri ist, wird eine Medienkonferenz mit dem CEO, mit dem Andreas Fischer geben, wo sie auch so ein kleinen Vierjahresplan oder einen Mehrjahresplan haben, offenbart, wo sie sagen, nächste Saison ist die erste von Weibel Stabilisierung, dann in Saison 2 und 3 ein Rebuild und ab Saison 4, weil sie der ernsthafte Playoff-Kandidat werden. So 29-30. Das ist recht langfristig und das braucht es auch in Ambri. Oder sagst du da dazu?
Ja, ich glaube, es braucht es eigentlich überall, dass man eine langfristige Planung macht. Man muss einfach sehen, im Sport ist eine Planung immer sehr dynamisch zu verstehen und die muss man laufend anpassen natürlich. Aber ein Team wie Ambri, ich bin jetzt nicht ganz so sicher, wie stabil das wird sein, weil ich habe jetzt auch gelesen, dass der Präsident definitiv wird zurücktreten. Ich weiss nicht, genau, ob die Nachfolge schon geregelt ist und falls der Nachfolger oder die Nachfolgerin bereits feststeht, ob die Person irgendetwas zu tun hat mit der Personalie Lars Weibel. Und das ist alles ein bisschen unsicher, oder? Weil in der Regel ist es ein bisschen so, wenn neue Leute kommen, die wollen ihre eigenen Leute mitbringen. Und das ist nicht unbedingt ein Nährboden für Stabilität oder für langfristige Planung. Aber ich hoffe jetzt für Ambri, dass das alles schon eingefädelt ist und wir das einfach noch nicht wissen und dass das schön in Minne aufgegangen ist, all die Personalentscheide. Und dann muss ich sagen, eine langfristige Planung, so wie es tut, oder wie es Lars Weibel gesagt hat, oder der CEO Fischer, dass man da zuerst konsolidiert und dann ein Rebuild macht und dann wieder angreift, hängt am Ende des Tages, hängt in der Schweizer Liga halt von den Budgetmöglichkeiten ab, muss man ganz klar sagen. Und da gibt es ja irgendwie, glaube ich, Gerüchte, irgendwo Red Bull, dass die einsteigen wollen. In Ambri habe ich irgendetwas gehört, ist aber nur ein Gerücht. Falls natürlich so ein Investor kommt, dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Und dann ist es absolut richtig, dass Ambri jetzt probiert, muss mit allen Mitteln probieren, den Abstieg zu vermeiden. Was relativ heikel ist in dieser Saison, würde ich jetzt mal sagen. Da sind sie noch nicht über dem Berg. Dann eben ein Rebuild. Also wenn man natürlich schon fast abgestiegen ist und dann noch ein Rebuild macht, dann ein Rebuild heisst, dass man vielleicht kurzfristig ein kleines Risiko eingeht, vielleicht einen Schritt zurück zu machen und dann später zwei Schritte vorwärts zu machen. Ist das auch ein bisschen risikobehaftet? Und dann nachher wieder Playoff angreifen, das geht nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel in Ambri, da bin ich überzeugt.
Und erste gröbere Frage wird der Coach sein?
Ja, natürlich. Ja, das ist auch sehr entscheidend. Und dort eben bei so Teams, die immer so ein bisschen um den Play-in und um den Playoff-Strich und vielleicht sogar in einer schlechten Saison mal gegen den Abstieg kämpfen, ist es auch wahnsinnig schwierig, dort auf der Trainerposition, auf der Headcoach-Position irgendwie Stabilität oder Langfristigkeit, Kontinuität anzubringen, weil man da einfach immer wieder von den Emotionen gestört wird, nach zwei oder drei Siegen den Vertrag verlängert und dann nachher gibt es drei Niederlagen und dann entlässt man den Trainer.
Wir kommen noch zu anderen Trainerentlassungen, die hat es auch gegeben in den letzten anderthalb Wochen. Gehen wir weiter. Gestern Montag vor einer Woche Erdbeben in Bern. Der CEO, der Marc Lüthi, nimmt per Ende April den Hut nach 28 Jahren. Ist seit 1998 beim SC Bern. Der Jürg Furrer übernimmt ab dem 1. Mai als CEO, ist seit 2024 Mitglied vom Verwaltungsrat. Du zuerst.
Ja, da nimmt eine absolute Ikone im Schweizer Hockey, der Abschied, wo ich glaube, der SCB in einer kritischen Situation mehr oder weniger übernommen hat und zum Erfolg geführt hat. Ganz grosse Verdienste im Schweizer Hockey. Und jetzt in den letzten paar Jahren hat es ein bisschen Holprigkeiten gegeben und vielleicht ist das auch nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Und muss sagen, 28 Jahre, also ich verneige mich, Respekt und grosse Erfolg gefeiert. Und da ist man natürlich auch ein bisschen müde in dem Sinn, oder? Und ich will jetzt hier nicht mich die Brücke zu mir schlagen. Ich bin auch schon seit 30 Jahren Scout bei der NHL. Und also ich fühle mich noch nicht müde. Aber das ist natürlich auch nicht die Belastung und auch nicht die Verantwortung, die ein Marc Lüthi beim SCB hatte. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber trotzdem, die Brücke kann ich schnell wieder schlagen.
Ja, der Thomas Rost ist auch nicht mehr GM vom EHC Olten. Aber ich glaube, es wäre der falsche Moment, Punkt.
Ort. Ja, das tue ich nicht kommentieren. Nein.
Zum darüber reden, gell? Wenn wir den Marc Lüthi haben, der am Freitag Sendung mit dem Oli Schwarz, wo wir auch das ein bisschen aufgerollt im iSportstudio. Und er hat das eigentlich noch gut zusammengefasst. Es gibt so eine Phase, und die war sehr lang bis 2019 mit dem Meistertitel. Und da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Jetzt einfach ich, sondern ja, erfolgreich mit Beizenmodell und Meistertitel etc. Ich glaube, auch eine Zeit war, wo der SCB eine von weniger Adressen war, die Geld hatte. Und man immer konnte sagen, ich schiesse noch ein Geld in die Luft, hole gute Spieler und dann geht es wieder nächste Saison. Oder einen neuen Coach oder was auch immer. Und die Zeit hat sich einfach geändert. Und seit 2019 war man sich krass am Suchen mit natürlich Covid, der hat reingespielt, dann aber auch sehr viele Fehlentscheide, die aufeinander sind getroffen, personalmässig. Unglaubliche Fluktuation mit dem Raffaener, der man reingeholt und wieder weg war, mit verschiedenen Sportchefs und so weiter und so fort. Und dort ist schon, das ist so die letzten 7 Jahre vielleicht, die auch ihm nicht werden gefallen, wo glaube ich, er weiss, jetzt ist gut, jetzt muss jemand Neues. Und sie brauchen dringend Beständigkeit, das ist das Ding, oder?
Definitiv, ja. Und es ist natürlich auch so, die Zeiten haben sich geändert, oder? Der SCB hat sich quasi immer ein bisschen quersubventioniert durch Einnahmen, durch die eigenen Gastrobetriebe. Und weil ich auch indirekt ein bisschen aus der Hospitality-Branche komme, wo auch Gastro eine grosse Rolle spielt, meinte ich zu wissen, dass es in der heutigen Zeit in der Schweiz unglaublich schwierig ist, mit Gastro richtig Geld zu verdienen. Also wenn man die schwarze Null erreicht, ist eigentlich schon gut. Da muss man schon sehr, sehr gut wirtschaften. Und darum ist da irgendwann Ende der Fahnenstange. Oder? Und andere haben irgendwie anderweitig aufgerüstet und haben jetzt plötzlich mindestens so grosse Budget wie der SCB, wo es hat sich in den letzten paar Jahren entwickelt. Und das hat sicher auch nicht geholfen, neben diesen auf Englisch würde man sagen, weird Entscheid betreffend interne Organisation oder was auch immer.
Sie wollen, glaube ich, Pläne präsentieren, wo es um das Neue oder um die erneute Renovation, Neugestaltung von ihrem Eisstadion geht, von der PostFinance Arena. Sie brauchen, glaube ich, wirklich allumfassende Überholung dort im Sinne von Infrastruktur, die trainingsmässig, glaube ich, aber gut aufgestellt ist. Aber sicher die Arena, die irgendwie neue Strukturen wieder braucht, vor allem für Sitz- und Stehplatzzuschauer. Und dann haben wir die ganze Mannschaft, die glaub, seit 2019, man weiss, die ist eigentlich überaltet und man sollte einen Rebuild machen. Und alle haben es wieder probiert. Und dort hat glaub, schon der Leute von oben aber gesagt, machen wir nicht, not under my watch. Und das brauchen sie glaub, dringend, weil einfach der Markt nicht mehr da ist und die Adresse SC Bern nicht mehr da ist. Dass du die Spieler holst, die du brauchst, dass die nächste Saison wieder besser ist. Und so tun sie sich, glaube ich, wenn du die Meister von den letzten Jahren anschaust, sind die alle Schritt für Schritt gross geworden. Oder? Du kannst nicht mehr von einer auf die andere Saison wieder top dabei sein, sondern es braucht einen sauberen Aufbau, es braucht eine saubere gemeinsame Sprache, gemeinsame Strategie von der Organisation, dass man dort herkommt.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ja.
That said, gehen wir. Und das war gestern Montag vor einer Woche gewesen, zum EHC Biel, wo der Martin Philander alt ist. Und am Mittwoch ist der neue Coach, der Christian Dubé, vorgestellt worden. Bis zum Ende der nächsten Saison. Du bist ja auch Scout vom EHC Biel noch. Was sagst du dem?
Ja, ist noch schwierig, das zu beurteilen, weil ich jetzt innenleben bei Biel eigentlich nicht so mitbekommen habe. Ich kann nicht jetzt kommentieren, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert hat, dass der Trainer vielleicht die Kabine verloren hat. Kann ich weder bestätigen noch dementieren, darum ist es relativ schwierig. Wenn man die Resultate anschaut, ist es natürlich schon grenzwertig, dort wo man ist. Allerdings ist das Spielerkader auch nicht massiv besser jetzt, sage ich jetzt mal, als die Tabellensituation aussagt. Also es haben ja eigentlich mehr oder weniger alle, auch ihr, irgendwie 9., 10., 11. Platz tippen vor der Saison und irgendwo dort befindet sich der EHC Biel jetzt auch. Christian Dübi hat sicher den Vorteil, dass er ein Coach ist, der die Liga kennt und der zum Teil auch die Spieler kennt. Allerdings hat er auch zugegeben, oder im Interview gesagt, eben, dass er Biel jetzt in den letzten ein, zwei Saisons weniger verfolgt hat. Also er braucht sicher auch Anlaufzeit, um da die richtigen Hebel auf den richtigen Knopf zu drücken, um das vielleicht das Bestmögliche rauszuholen aus dem. Also das Bestmögliche von Biel in dieser Saison ist sicher nicht irgendwie ein Playoff, Halbfinale oder Finale oder Meistertitel, sondern das Bestmögliche ist für mich, aus meiner Sicht, Play-ins zu erreichen.
Ich bin sehr gespannt, wie das in Bio mit dem Christian Dübé wird. Nicht nur in dieser Saison, wo langsam am Ende zugeht, sondern vor allem mit der nächsten Saison, wo er von frisch wieder anfangen kann. Ich hätte per se wahrscheinlich jemand anderes geholt, aber geben wir dem die Chance und gehen weiter zum EV Zug, wo, und dort finde ich es richtig schade, eben jemand kommt, wie du hast gesagt, der die Liga nicht kennt, der Christian Dübé kennt sie, der Benoit Kuhl kennt sie nicht, der ist eine lange Zeit in der Organisation von der Tampa Bay Lightning, Head Coach von Syracuse gewesen, von dem AHL-Team und dann aber in KHL noch gegangen und jetzt plötzlich ist er in der Schweiz. Wenn wir zuerst zum Kuhl und nachher zum Liniger.
Ja, ich finde es noch witzig, was jetzt passiert ist, oder? Jetzt der Liniger hat irgendwie, ich glaube, 12 Spiele haben sie nicht gewonnen hintereinander. Und dann kommt der Gruhl oder 10 Spiele. Okay, das ist auch gut. Auch viel.
Achte der Liga, 2 Champions League.
Ja, okay. Jetzt kommt der Gruhl, einer, der die Liga überhaupt nicht kennt, der die Spieler nicht kennt. Ich habe da auch ein Interview gelesen von ihm, dass er da im ersten Spiel hat müssen, oder irgendwie die Lesebrüllen oder irgendein Blatt hat er irgendwie vergessen oder die Lesebrüllen, weil er einfach die Spieler auch nicht kennt hat. Oder? Und kommt so einer, der kennt nichts. Das ist eigentlich die absolute Logik, ist dann, dass es kurzfristig noch schlechter geht, oder? Weil er ja sein Vorgänger hat ja alles gekämpft von dieser Mannschaft. Er war ja schon Assistent vorher und ist ein ganz akribischer Arbeiter, der alles analysiert. Und genau das Gegenteil ist dann eingetroffen auf der Resultattafel. Oder? Sie haben jetzt zweimal gewonnen. Stimmt genau. Das? Ja, zweimal gewonnen. Und das ist eigentlich völlig unlogisch, oder? Natürlich tut man jetzt an jedem Stammtisch, sagt man wieder, siehst du, der Trainereffekt, oder? Aber was für ein, eigentlich die Logik wäre das kurzfristig schlechter wird, weil er ja gar nichts kennt von dieser Liga. Und wenn es ein guter Trainer ist, einen positiven Trainereffekt gibt, falls es das überhaupt gibt, dann dürfte der ja erst irgendwie mittel- bis langfristig einsetzen, wenn er dann angefangen hat, die Spieler zu kennen, er vielleicht Anpassungen macht in der Strategie, in der Taktik, im System oder was auch immer. Und jetzt wird aber das natürlich wieder ein Trainerwechsel, die beiden Siege, sofort zugeschrieben. Ich finde das manchmal noch, schon noch witzig. Oder ich muss das manchmal mit Schmunzeln begleiten, wenn ich so Sachen lese und höre. Und eben vielleicht jetzt zum Liniger, ich weiß nicht, was du da sagst. Ich persönlich halte sehr viel von ihm und fände es absolut falsch, wenn er jetzt abgeschrieben ist in der National League als potenzieller Head Coach. Ich habe das Gefühl, ein riesiges Potenzial. Und in der NHL sagt man ja auch, dass ein Coach immer an der zweiten Station am erfolgreichsten ist. Und ich bin sicher, der Liniger wird die richtigen Schlüsse aus dem ziehen, was jetzt da passiert ist in Zug. Er hat auch viel Pech gehabt mit Verletzungen, muss man auch sehen.
Enorm.
Und ein enorm Pech gehabt. Und ich fände es völlig falsch, wenn er abgeschrieben ist. Ich halte sehr, sehr viel von ihm.
Ich muss den, glaube ich, schnell ein bisschen ausholen. Ich bin am Freitag nach der Sendung mit Ueli Schwarze im Auto heimgefahren und wir haben relativ lang über Bio, aber eben auch Zoo geredet. Und ich muss dort, ich will meine Meinung zwar kundtun, aber dort eine klare Klammer setzen mit. Ich bin nicht und noch nie gewesen, ein Entscheidungsträger im Eishockey. Die müssen entscheiden, die müssen schauen, dass das Publikum in der Halle innen bleibt, für das du genug Umsatz hast, weil du nur so ans Geld kommst. Wo irgendwie die zusätzlichen Play-in-Spiele oder vielleicht Play-off-Spiele, die Einnahmen unbedingt noch brauchen für das und so weiter und so fort. Jetzt könnte ich meine Meinung zurückziehen, weil die in Anführungszeichen keine Bedeutung hat. Aber ich habe das Gefühl, als so ein bisschen Amateurstimme von aussen, ist sie noch fast wichtiger. Einfach das eine sagt, ich finde es komisch, dass in der Medienmitteilung zum Beispiel der CEO, der Patrick Klengwiller, zitiert wurde und nicht der GM, der Reto Klei. Finde ich irgendwie komisch, vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht ist es ganz normal, weil scheinbar überall in den Schweizer Clubs normal ist, dass Verwaltungsräte schlussendlich über Coaches entscheiden. Dass der GM zwar Vorschläge macht, aber der Entscheid ist dann vom Verwaltungsrat. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der GM die Verwaltungsräte kann beeinflussen, ja, für sich, wie fest sie ihm vertrauen, ob sie seinem Nummer 1 Kandidat auch Zustimmung geben oder nicht, ob sie andere Meinung haben, etc. Aber ich finde das von aussen gesehen so schade, weil du hast doch als Verwaltungsrat, und vielleicht ist das naiv von mir, aber du gibst dem GM Gesamtverantwortung. Du sagst, wir wollen diese Strategie fahren. Du bist verantwortlich dafür, dass diese Strategie gefahren wird. Vielleicht tut er etwas präsentieren, Vision für einen Club, und du tust es dann absegnen, weil du findest, mal, der hat recht, du bist unser Mann, gang raus und führ die Strategie aus. Und dann kommt der Headcoach, und das ist doch der wichtigste Mitarbeiter für den GM. Über den muss das alles funktionieren. Jede Idee, die er hat, wie man spielen soll, wie sich die Adresse entwickeln soll, durch das, wie man spielt. Spieler kommen, weil sie merken, hier spielen sie offensiv und aktiv. Spieler kommen nicht, weil vielleicht sie merken, hier spielt man vor allem Trap und muss sich an Spielsystem halten, das irgendwann vielleicht langweilig wird. Klammer dazu. Ich finde es schade, dass der Reto Klei sich der so etwas Schönes aufgebaut hat mit dem Dan Tangnes. Ist ein Riesengriff von ihm gewesen, sicher auch ein Glücksgriff. Er hat nicht können wissen, dass das so ausgeht. Und dann holt er aber mit dem Liniger schon sein nächstes Mal ins Boot. Der Liniger kann lernen vom Tangnes. Der Liniger übernimmt. Und ja, es ist ein neuer Headcoach in der National League. Er war ja auch schon Headcoach von der GCK Lions. Und dann kommt die Negativserie nach so vielen Verletzten in der Abwehr, nach so einer grossen Doppelbelastung mit der Champions Hockey League. Und dann bist du kurz davor, in die Olympiapause reinzugehen, wo du alles nochmal könntest resetten, wo du alles kannst anschauen kannst, wo sich auch der neue National League Coach Michael Liniger nochmal hinterfragen kann, schauen, was hat funktioniert, was nicht, und kannst justieren für den Schlusssport in Richtung Play-ins und vielleicht Playoffs, wo vielleicht auch alle wieder fit sind und zurückkommen. Und das finde ich krass schade. Leck, ist das ein langes Votum gewesen.
Aber sehr ein gutes Votum. Also ich pflichte dir bei. Das ist, ich finde tatsächlich das auch ein bisschen eigenartig, oder? Dass der Verwaltungsrat in vielen Clubs über den Headcoach entscheidet, zum Teil auch über Importspieler sogar. mitentscheidet und muss mal schauen, wie sind die Verwaltungsräte zusammengesetzt. Die sind eigentlich richtig zusammengesetzt, oder? Da hat es in der Regel einen Finanzkopf, dann irgendeinen Jurist und irgendeinen Marketing-Guy. Aber in aller Regel hat es dort keine oder nur wenig Sportkompetenz. Aber dünnt über so eine Schlüsselposition entscheiden wie ein Headcoach, das ist aus meiner Sicht falsch. Also das müsste anders laufen. Selbstverständlich können natürlich im Verwaltungsrat sind meistens eben auch die Geld geben. Und selbstverständlich haben die alles recht. Die dürfen selbstverständlich alles entscheiden und sollen auch alles entscheiden. Da gibt es überhaupt keine Kritik in dem Sinn, dass das falsch ist. Es ist einfach sportlich fragwürdig, oder? Aber dass die nicht sollen dürfen entscheiden, ist natürlich falsch, wenn sie das Geld, die das Geld geben, sollen dürfen entscheiden. Von dort her, ja, ist das fragwürdig, oder? Weil ich habe schon mit anderen GMs geredet und es gibt so ein geflügeltes Wort über Verwaltungsräte, oder? Dass die jetzt zum Teil dann kommen da zum GM und sagen, ja, ich habe eigentlich wenig oder keine Ahnung von Hockey, aber, da kommt immer das aber der Spieler X oder der Coach Y oder der Spieler Z oder dort würde ich eben das so entscheiden. Eben, es kommt dann immer ein Aber und das finde ich auch noch, muss ich auch augenzwinkernd quittieren, weil das haben wir jetzt schon mehrere GMs haben wir das schon ein bisschen so gesteckt und das ist offensichtlich in vielen Clubs ein bisschen so und das muss man einfach ein bisschen mit Schmunzeln entgegennehmen. Ja.
Das ist eben auch das, was mich bei Marc Lüthi auch denkt, wenn er in die Garderobe geht, Trainer entlassen. Auch dort alles nur vom Hörensagen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber er hat es, glaube ich, auch selber bestätigt. Entlade die GM, wenn du nicht zufrieden bist. Aber dort, ich bin eigentlich sehr flatt hierarchisch am Denken. Aber dort, ja, denke ich, geht es mehr um Vertrauen. Und das ist dann irgendwie auch schade, wenn der Liniger am Dienstag noch in Lüleå beim Champions League-Rückspiel an der Bande steht, am Mittwoch entlassen wird und am Donnerstag steht schon der Benoit Kuhl da und ist schon eingeflogen und so weiter und so fort.
Ja, und nicht vergessen, Zug war das beste Schweizer Team in der Champions League-Serie oder in dieser Saison. Also Kampagne. Es ist eine relativ Kampagne, genau. Also da haben sie nicht eigentlich wirklich versagt, obwohl ich schon auch erwartet habe, dass das Schweizer Team wieder vielleicht sicher im Finale kommt.
Gut, der Jamiro Reber per sofort auf Kibogote kommt, da reden wir mit dem Pesco Müller noch schnell drüber, weil das ist eigentlich ein Langnau-Junior, der da von Schweden zurückkommt. Der Lars Steiner, der geht zum HCD ab Sommer nach zwei Saisons QMJHL, Quebec Major Junior Hockey League. Was sagst du zu dem?
Wird ja drauf. Der Guss von der Kai auch.
Genau.
Gut, da zu Davos. Also das sind zwei Hochkaräter aus der Davoser Nachwuchsorganisation. Das hat natürlich seine Logik. Jamiro Reber hat in dem Sinn jetzt nicht die gleiche Logik, aber eigentlich die Logik, die wir im letzten und vorletzten Podcast schon besprochen haben. Das ist die Anziehungskraft, die im Moment noch immer der Roger Rönnberg natürlich ausübt. Und ganz viele junge, entwicklungsfähige Spieler möchten sich die Erfahrung unter dem Roger Rönnberg probieren, sich weiterzuentwickeln, nicht in Gala. Und das hat sicher auch wieder für Gotteron gesprochen, wie auch der Gerd Zehnhäuser dort in unserem Podcast auch so ein bisschen angetönt hat.
Dann haben wir gestern während der NHL-Übertragung schon schnell davon geredet. Roman Josi mit seinem 1000. NHL Regular Season Spiel, kurz nach dem Nino Niederreiter, hat auch als zweiter Schweizer den silberigen Stock bekommen, den man bekommt für 1000 NHL Regular Season Spiel. Und das noch speziell, weil es der erste von den Nashville Predators, relativ junge Franchise noch, der den silberigen Stock bekommt. Nach 15 Saisons bei Nashville, 9 als Captain. Er hat noch 2 Jahre Vertrag bis 38. Hoffentlich geht es dann noch ein bisschen weiter.
Ja, ein weiterer Meilenstein im Schweizer Hockey. Und wenn man so ein bisschen das Revue passieren lässt, man kann mich erinnern, der erste war der Pauli Jaks, der war ein Meilenstein.
Paar Einsatzminuten
bei LA Kings gehabt, dann mit dem wie sagt man?
Riesen.
Komische Goal kassiert hat. Aber das war nicht sein Fehler. Dann der Riesen, der erste First-Round-Pick. Dann haben wir später
Der
Fonax mit dem ersten Goal, dann Nico Hischier als erste First Overall Pick. Wir haben dann den Roman Josi als ersten Norris Trophy Gewinner. Oder, und der Wegbereiter, eigentlich vielleicht der wichtigste in dieser ganzen Historie vom Schweizer Hockey in Richtung NHL, war sicher der Marc Streit, weil er ist ein bisschen der Dosenöffner gewesen, oder der Türöffner für viele, die nachher gekommen sind. Und zurück zum Roman Josi. Ich würde sagen, ich tue niemandem irgendetwas Negatives sagen, wenn ich behaupte, der Roman Josi ist der Beste von allen. Der Marc Streit vielleicht der wichtigste gewesen, aber der Roman Josi ist der Beste. Unser Top-End, High-End Hockeyspieler, Weltklasse und eben auch Norris Trophy Gewinner und auch jetzt noch im fortgeschrittenen Alter immer noch wahrscheinlich zu den Top 5, 6, 7, 8 Verteidiger auf der Welt.
Ganz, ganz schön, was Sprachen ausmachen. Sonst frage ich mich immer nach dem Besten und dann bin ich bei Josi und Streit auch langsam beim Josi, aber noch schwierig. Und das finde ich noch schöne Bogen ringsherum. Der Beste, der Josi, der Wichtigste, der Streit, Welttür öffnen für all die NHL-Schweizer. Und dann kommt schon der Nico Hischier dahinter rein, der eben auch als First Overall mit dem C auf der Brust
kommt. Ja, ja, grossartig auch, ja.
Letzter Punkt, bevor wir zum Pascal Müller kommen. Wir hatten Goalie-Fight in der NHL. Bobrovsky gegen Nedeljkovic, Florida gegen San Jose. Und der Alex Nedeljkovic hat einen Career-Gordie Howe-Hattrick als Goalie. Das ist einer von den wenigen, der schon mal ein Goal geschossen hat. Das ist einer, der schon ein paar Assists hat gegeben und jetzt hat er noch einen Fight obendrauf. Das ist der Gordie Howe-Hattrick. Career-mässig eben für den Nedeljkovic.
Ja, ist einfach... In der NHL versteht es einfach, dass das Entertainment-Business ist. Und jetzt, eben, es ist typisch, dass wir darüber reden, oder? Wenn das irgendwie kein Unterhaltungswert wäre oder irgendwie völlig langweilig oder belanglos wäre, würden wir nicht darüber reden. Und weil ihr das einfach versteht, gibt es hin und wieder einfach so Relikt aus der Vergangenheit, wo man hochhaltet, obwohl man ja die Fights und so eliminieren will, was absolut richtig ist. Oder man will es reduzieren, aber eben nicht ganz eliminieren. Und alles, was selten ist, hat natürlich mehr Wert, als wenn etwas oft ist. Oder? Das ist ja auch ein bisschen so. Oder? Wenn man etwas immer macht, oder ein Trainer oder ein GM irgendwie nach jedem Spiel tobt, dann verliert es seine Wirkung. Und wenn er das selten macht, hat es vielleicht eine positive Wirkung. Und der Incident jetzt von dem Goalie-Fight, oder, hat natürlich im Unterhaltungswert eine positive Wirkung, weil es etwas Seltenes ist.
Du bist heute der hohe Meister der deutschen Sprache. Wir gehen weiter zum Pascal Müller, zur dritten Nummer 2. Ich bin froh, haben wir nach technischen Startschwierigkeiten trotzdem Bild und Ton von Pascal Müller. Bis herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen zusammen, herzlichen Dank für die Einladung.
Noch so gern. Wir haben eben gerade deine SCL Tigers heute Abend, wo wir es ausstrahlen am Dienstag gegen Schlitzer Club Bern im Free TV auf TV24 und 3+. Darum habe ich dich auch gerne hier eingeladen, möchte aber anyway mit dir mindestens einmal in der Saison können reden, weil es einfach spannend ist. Im Moment seid ihr auf Platz 9. Wie geht's dir? Wie geht's den SCL Tigers? Wie bist du zufrieden?
Ja, mir persönlich geht's gut. Den Tigers geht's gut. Wir sind im letzten Viertel. Wir sind dort, wo wir echt uns erwartet haben. Und wir haben gewusst, dass es ein Kampf wird bis hinten raus, also bis zur Runde 52. Dementsprechend, wir haben alles unseren eigenen Hang und haben den Fokus, darauf gelegt, von Spiel zu Spiel zu gehen. Und ja, wir haben alles, wie gesagt, den eigenen Hang und können die Ziele erreichen, die wir vor der Saison, rausgegeben haben.
Im Moment seid ihr zwar auf 3 Niederlagenserie, aber zweimal mit Punkt A und B. Ich habe euch kommentiert, bei euch daheim gegen Genf, das 3-0. Und mir hat das eine krass reife, erwachsene Leistung gedünkt. Ihr seid vorchecken, aber es hat hinten dran keinen Platz gegeben. Ihr habt die richtigen Entscheidungen getroffen, ihr habt schnell umgestellt. Ihr seid irgendwie in dieser vierten Saison unter dir und dem Thierry Paterlini ein dort, wo der Herr wollte. Oder du ich das einfach unterstellen?
Nein, das ist, glaube ich, ein positiver Eindruck von dir. Es ist sicher richtig, dass wir uns noch einmal weiterentwickelt haben als Mannschaft, als Organisation. Und dass wir ja gute Leistungen haben. Jetzt haben wir natürlich, auch wie du angesprochen hast, dreimal nacheinander verloren. Zweimal einen Punkt mitgenommen. Und im Jänner ist halt einfach wichtig, dass halt einfach auch die Resultate stimmen. Und jetzt am Wochenende nicht gestorben gehabt. Aber der Rest von der Entwicklung her ist sicher positiv.
Das finde ich noch krass, bevor ich dem Thomas für Fragen übergebe. Das hat auch schon der Martin Steinlecker gesagt im letzten Podcast. Es wandelt sich quer durch die Saison die Wahrnehmung. Gell? Zuerst ist es so ein bisschen das grosse Ganze, das Big Picture, das du im Bild hast, und plötzlich ist Jänner und es geht halt gleich um die letzten Spiele der Tabelle und die Resultate werden wichtiger als der Prozess.
Ja, das ist halt einfach so, wenn es, sag jetzt mal, die letzten 10 Spiele geht und du deine Ziele erreichen willst, brauchst du einfach am Ende vom Tag brauchst du die Punkte. Und ja, der Rang zählt einfach in der Rangliste, das ist Fakt. Und dann tust du mir auch vielleicht ein, zwei Entwicklungen oder vielleicht mal Personentscheidungen treffen im Sinn vom Resultat.
Jetzt darf der Thomas übernehmen.
Ja, mich interessiert ein bisschen, ihr habt ja jetzt vierjährige Zusammenarbeit, oder? Thierry Patterlini und du. Hat sich die Zusammenarbeit verändert? Wenn du jetzt zurückschaust im ersten Jahr, hast du ihn anders geführt oder habt ihr anders zusammengeschafft im ersten Jahr als jetzt im Jahr 4? Gibt es da Unterschiede?
Ja, wäre jetzt auch ein Falsch, wenn ich würde sagen, es ist alles 100% gleich. Dann wären wir wie stehen geblieben. Ich glaube, der Thierry hat sich weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt und sicher die ganze Organisation. Und was wir einfach bei uns merken, ist eine unglaubliche Ruhe da. Es ist eine Kontinuität da, es ist ein Vertrauen da. Aber es ist nicht einfach eine Zufriedenheit da, dass man sagt, es ist alles super, es ist alles schön. Also, uns ist immer noch wichtig, dass wir unser Ziel erreichen können. Wir uns tagtäglich challengen, herausfordern. Aber wir sind immer noch die gleichen als Person. Aber wir haben sicher, wie gesagt, weiterentwickeln und wir spüren sicher einen sehr gut, aber das ganze Coaching-Team und die Mannschaft. Und darum haben wir, sage jetzt mal, die Ruhe, die Kontinuität über Monate hinweg, wo wir wirklich uns super können fokussieren und arbeiten können.
Wenn du sagst, wir haben euch weiterentwickelt, was kannst du besser heute als vor 4 Jahren und was kann der Thierry besser als vor 4 Jahren?
Ja, ich bin sicher ein Stück ruhiger geworden. Man merkt die Erfahrung, das Vertrauen in die ganze Organisation. Das heisst, nicht nur mit Thierry, sondern ins ganze Coaching-Team, ins Athletik-Team, in die Spieler selber. Und dort kann ich einen Schritt zurück und kann mich auf andere Sachen fokussieren, wo man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und wenn nicht nur die Mannschaft, das National League Team, die ganze Nachwuchsabteilung, die ganze Infrastruktur und nach vorne, das ist, oder da bin ich verantwortlich und dort kann ich sicher gezielter und besser arbeiten. Weil das Tagesgeschäft kann ich praktisch wie übergeben und habe Leute um mich herum, die ich vertrauen kann. Und der Thierry ist sicher auch reifer geworden, mehr Erfahrung. Und es ist einfach sehr, sehr interessant, wie er mit den einzelnen Spielern arbeitet, aber auch als Mannschaft. Und was einfach er gut spürt, er spürt nicht nur den Spieler, er spürt auch die Person dahinter. Und das ist sehr eindrückend und kann dieser Mannschaft eine unglaubliche Stabilität geben. Und das sieht man nachher auch von uns.
Ja, jetzt tue ich den Bogen spannen ein bisschen. SCL Tigers sind immer noch, natürlich jetzt mit verbesserter Infrastruktur und verbessertem Potenzial, aber trotzdem noch tendenziell ein Low-Budget-Team. Und da ist das Los ist natürlich von so einem Team, dass wenn du jetzt einen Starttrainer hast oder einen Starspieler oder einen guten Spieler, musst du immer damit rechnen, dass es irgendwann einen Abgang gibt. Oder wenn es Thierry Patterlini ein Angebot würde von den ZSC Lions, vielleicht würde er sagen, ja, da dürfen wir nicht in den Weg stehen. Oder? Und darum jetzt die Frage, wie tust du dich auf das vorbereiten, auf das Szenario, dass jetzt auch nach 4 Jahren, könnte es auch ganz einen ganz normalen Wechsel irgendwann mal geben, Hast du da eine Trainerliste in der Schublade, wo du sagst, wenn der Thierry will gehen, dann ist das Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und genau das Gleiche natürlich bei deinen Schlüsselspielern, die ja halt sehr oft dann abgeworben werden von den High-Budget-Teams.
Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Da hast du absolut, absolut recht. Und das ist in der Vergangenheit passiert und das wird voraussichtlich auch heute und morgen wieder passieren. Wenn ein Spieler wie ein Dario Rohrbach bei uns eine vierjährige Entwicklung macht, wie er es gemacht hat, dann wird er interessant und dann wird er abgeworben. Das ist Tatsache. Aber auch bei den Coaches, wenn ein Head Coach, wenn ein Goalie Coach, wenn ein Athletic Coach super arbeitet und das tagtäglich die Qualität unter Beweis stellt, dann wird er interessant für Konkurrenz. Das ist mir bewusst. In diesem Business Case stecken wir und mit dem müssen wir auch rechnen. Und ja, der Spieler oder der Trainer 1, 2 und 3, das ist sicher vorhanden. Aber ob das morgen wird passieren oder in einem Jahr oder in zwei, das werden wir sehen. Es ist auch immer schwierig zu sagen, in dieser Situation, es ist nicht mit dem Spieler, es ist nicht mit dem Coach Nummer 1. Es kann sein, dass in zwei Jahren der Coach Nummer 1 vielleicht nicht mehr daher passt und das ist dann vielleicht der Coach Nummer 3. Aber das ist im GM sein Job, dass er das Fleck, den Kontakt pflegt, das Netzwerk und einfach immer dran bleibt und für die Organisation denkt. Das ist kein Name da für die Organisation steht.
Und deine Liste hat es ja noch so in sich. Der André Pettersson, mittlerweile 35, der ist 08 drafted worden. Und dort habe ich sehr die Ottawa Senators verfolgt. Von den Ottawa Senators in der vierten Runde. Er hat 3 Saisons in Nordamerika gespielt, aber nur ein einziges Spiel in Ottawa, der Rest in der AHL. Dann sind 8 Saisons in der KHL gekommen, 3 Saisons bei Jönköping. Und dann muss der Sarera ins Militär. Und alle denken, nein, verdammt, was machen wir? Und dort sauber ist der Pettersson aus dem Hut, der 35 ist und stand heute Topscorer von euch mit 36 Punkten. Mit 21 Öffnen in 37 Spielen. Hättest du das noch nicht einmal du gedacht oder dann doch schon?
Nein, also wir haben ja hier einen Experten in dieser Runde. Der Thomas weiss so, das ist so schwierig. Du kannst Spieler anschauen, Statistiken verfolgen, Videos und so weiter und so fort. Und nachher kommt der und der Familie gefällt es nicht. Du kommst mit der Kultur nicht schlagen. Ja, der bringt das alles zusammen nichts. Und da dürfen wir auch mal sagen, das ist auch ein bisschen Glück im Spiel, der Tier. Das kannst du nicht zu 100% garantieren. Und ja, hat es mich angeschissen. Das darf ich glaube auch sagen. Der Mandy, der das Telefon kam, in dem Juni mit dem Sarrela. Ja, da habe ich zweimal, dreimal durchgeschnauft und leer geschluckt. Ich denke, das kann gar nicht möglich sein. Und jetzt sehen wir zu einer Liste, die Thomas gesagt hat. Ja, den haben wir schon im Kopf gehabt, den haben wir schon angeschaut. Mit dem haben wir auch schon ein bisschen Gespräche geführt gehabt mit dem Agent. Und dort habe ich mal gemerkt gehabt, als Mensch und seine Familie, und er ist mit zwei Kindern dahergekommen, 5-6 Wochen später, und die sind in normaler Schule. Und das Commitment für das ist für uns schon sehr, sehr wichtig gewesen. Und nach einer Woche, zwei im August, haben wir gemerkt, die Familie fühlt sich total wohl dahin. Dann ist er mal leer durchgeschnauft und gewusst, das kann klappen, das kann klappen. Und nachher hat er sich die Rippenverletzung zugezogen. Dann habe ich wieder gedacht, das darf gar nicht wahr sein, oder? Aber es ist am Ende des Tages nachher alles gut rausgekommen. Aber das kannst du einfach nicht planen.
Mhm. Und gleich gibt es recht, wenn wir es einfach so lassen.
Absolut, ja.
Der Sean Malone hat er zurückgeholt. Der war 2 Saisons bei euch, war auf Örebro und hat dort 9 Punkte in 31 gespielt und ist zurück zu euch gekommen. Was war das für Gespräche?
Ja, das war schon eine sehr spezielle sag jetzt mal, Verhandlung, wo da waren sehr viele Optionen im Spiel. Und er hat sich ja, am Ende des Tages hat er nachher aufs Herz gelassen, weil er seinen Vertrag müssen auflösen musste. Ich hatte den ersten Kontakt am 19. November, wo es fast jede Woche ein Spieler weggeht ist, auch mit den Ausländern von Verletzungen. Und dann ich wusste, mit unserem Coaching-Team zusammen, wenn wir etwas machen können, dann probieren wir den Sean Malone, und den kannst du einfach in die Garderobe stellen. Der kennt uns, der kennt die Jungs, der kennt das Umfeld. Und ob jetzt der 1 oder 2 Goal weniger wird schiessen oder mehr, das ist für uns nicht der erste Stelle gewesen. Und das ist wirklich über mehrere Wochen sehr intensive Gespräch gewesen. Und am Schluss hat sicher ja eine emotionale Entscheidung gebraucht von ihm, weil er den Vertrag hat müssen auflösen und auf Geld hat müssen verzichten. Und das zeigt nachher für uns, ja, der wird uns helfen.
Für das folgende Thema gehen Credits raus an Uli Schwarz, weil mit einem darauf geklopft. Wenn wir, und das ist ja für euch auch wichtig, wir haben es vorhin mit dem Thomas davon gehabt, über die Dario Rohrbachs, die irgendwann gehen, nach guter Leistung und man einfach budgettechnisch nicht mehr mithaben kann, ist es ja umso wichtiger, dass A, eine Pipeline hast und B, ist es sogar gut, wenn die gehen, weil du machst Platz für alle die, die neu kommen. Wenn wir auf die SCL Tigers auf einen Nachwuchs kommen, dann haben wir auch den Fippo Bohnenblust, der die Assistant GM ist, vorher beim Verband und bei Liga war, jetzt in der zweiten Saison bei euch. Und wir haben die U21 Elite, die auf Platz 3 ist, punktgleich mit Platz 2. Ein Headcoach, Jörg Rebers, der auch mal Sportchef war bei Langnau. Jetzt in der fünften Saison U20, respektive U21. Ja, kommen wir Schritt für Schritt durch. Was sagst du U21?
Ja, also ich muss vielleicht dazu anfangen, du hast vorhin einmal gesagt, mit dem Fippo Bohnenblust und der Thomas hat gesagt, was hat sich verändert. Es hat sich auch bei uns intern viel verändert und ich habe natürlich können super Personen dazuziehen und der Fippo ist einer davon. Das heisst, der Nachwuchs kann ich total wie abgeben. Das heisst auch nicht, dass ich jetzt nicht interessiert oder nicht involviert bin. Aber der Fippo hat dort ein unglaubliches Gespür und die gleiche Philosophie und die gleichen Gedanken. Und das zieht er nachher auf die Stufen runter. U21, U18, U16, U14. Und klar haben wir dort ein super Resultat auf den Nachwuchs. Aber wir haben ja gut geschafft vor 2-3 Jahren, wo wir mit der U20 nicht in die Playoffs gekommen sind. Haben wir gleich die Spieler können weiterentwickeln. Und der erste Teil ist immer die Entwicklung der Spieler. Und dann gibt es manchmal Saison, wo das Resultat besser aussieht, wie diese Saison. Und das ist sicher bei U21 der Fall.
Also mir fällt auf noch, wenn ich da einhaken darf, das Goalie-Management. Letzte Saison oder im Sommer haben ja sehr viele Experten die Meinung kundtun, jetzt ist der Schale geht weg, es gibt ein riesen Problem in Langnau. Es hat sich herausgestellt, es ist kein Problem. Jetzt jüngst haben wir auch noch den Necro von Chur eingesetzt, den ich finde, ist der beste Goalie in der Swiss League. Und vielleicht kannst du da 2-3 Sachen dazu sagen, wie ihr das Goalie-Management auf die Reihe bringt und wie ihr arbeitet mit dem Goalie, weil das finde ich sehr eindrücklich.
Ja, das haben wir auch, als der Thierry und ich übernommen haben, im Sommer 2022, haben wir alle Bereiche haben wir erleuchtet. Die ersten 3 Monate sind wir das Athletikteam durchgegangen, Mannschaft, das Medical Team, die Young Tigers und aber nachher auch die Goalinnen. Und dort haben wir einen Goalie-Coach gehabt, das war der Viktor Alm, der das erste Jahr mit uns gearbeitet hat. Und mit dem haben wir eine Strategie, eine Philosophie auch im Sommer 2022 erstellt. Und dann ist nach dem ersten Jahr nachher verloren. Und dann haben wir aber mit ihm haben wir einen Nachfolger rausgesucht, der die Strategie weiterzieht. Und dann sind wir auf William Rahm gekommen. Und dort, wo wir jetzt stehen, das ist aber nicht erst gestern passiert, das hat echt im Sommer 2022 angefangen. Jetzt hat uns der beste Goalie verlassen, letzte Saison, der Charlet. Den hast du nicht ersetzen können, das ist einfach logisch. Aber dann haben wir gesagt, wir müssen jemanden wiederholen, der hier reinpasst in die Strategie. Und das ist, da gehört der Bolzi dazu, da gehört der Martin Necker dazu, da gehört der Robin Meyer dazu und da gehört schon der No-Siebner, der Jovin Trachtler dazu. Und mit dem William Rahm ja, sind wir sehr, 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 sehr solide unterwegs.
Ja, das fällt auf. Das finde ich also Respekt, Hut ab.
Merci vielmals.
Wie der Goalie-Pipeline aufgebaut wird, unter erschwerten Bedingungen, wie gesagt, immer der Beste wird abgeworben. Das finde ich ganz grossartig, ja.
Merci vielmals.
Jetzt wollte ich ja nicht irgendwelche Boulevardberichte, wie sagt man, Glauben schenken. Aber ist das ein Thema gewesen zwischen Sportchef, zwischen GM und zwischen Trainer im Sommer und hat einer recht gehabt?
Also für uns war ein ausländischer Goalie nie ein Thema gewesen. Also wir haben nicht einmal mit einem ausländischen Goalie geredet.
Darum sollte man solche Sachen nie Beachtung schenken und machen weiter in unserer Pace. Wir haben U21 U18 Elite-Zeiter auf Platz 1 mit Abstand. Der Headcoach ist der Sammy Ballmer, seit in der 9. Saison U17 und U18 jetzt. U16 Elite-Zeiter auf Platz 1. Headcoach ist der Stanley Cup-Sieger, kann man machen mit Martin Gerber. So sieht es im Moment U21, U18 und U16 aus. Wenn wir aber auf die U21 nochmal kommen, dann ist der Jörg Reber der Headcoach und der hat den Sohn, der Jamiro Reber, der von Jönköping zurückkommt nach 2,5 Saisons und zu Fribourg geht, aber eigentlich lang noch Junior ist. Ist das einer, der Rosi dran war und der muss sagen, ja, also halt.
Ja, wir würden ja unsere Hausaufgaben nicht machen, wenn der Jamiro Reber bei uns kein Thema wäre gewesen. Darum müssen wir kein Geheimnis daraus machen. Mit dem haben wir auch Gespräche geführt gehabt. Wir hätten ihn gerne in der Organisation zurück gehabt. Aber das tut auch nichts zur Sache mit dem Papa, mit dem Jörg Reber. Das muss ich können trennen. Der Headcoach ist bei uns angestellt. Der Sohn ist ein Spieler von den Tigers, der hier Nachwuchsabteilungen durchgemacht hat. Hat bei uns auf der Geschäftsstelle noch gearbeitet gehabt, bevor es auf Schweden gegangen ist. Und hat ihn gerne zurückgekommen. Der kann ja nicht, wenn der Sohn nicht zurückkommt, der Headcoach, Papa, nachher kann sagen, ja, zwischendurch.
Also, ah nein,
das wär schlecht. Darum, wir haben das intern können handeln. Nach aussen war das natürlich immer ein Thema gewesen, und das ist auch verständlich. Aber wenn der Jamiro Reber mit seinem Potenzial und seine Person für uns kein Thema wären gewesen, ja, dann hätten wir die Hausaufgaben nicht gemacht gehabt.
Ist das der Anziehungspunkt Rönnberg oder ist es mehr Geld bei Freiburg? Oder muss nicht alles beantworten? Einfach.
Ja, ich denke, ich will die andere Seite nicht gut reden, weil du sie ja nicht schlecht reden. Ich kann das nicht beeinflussen, der Tier. Wir können uns gut verkaufen, wir können uns stark reden, wir können Qualitäten auf dem Eis und neben dem Eis zeigen. Und es gibt mal, dass ein Spieler einfach nicht zu uns kommt. Und aus welchem Grund das auch immer ist, das ist zu weit zu akzeptieren. Ich tue ja zum Teil einem Spieler auch sagen, hey, du bekommst keinen Vertrag mehr über oder du bekommst 10'000 weniger oder den nehmen wir gar nicht. Und dann hoffe ich auch, dass er es nicht persönlich nimmt. Für mich oder für uns ist wichtig, wenn wir einen Spieler holen oder verlängern oder eben mal nicht, dass wir ihn gleich behandeln, wie wir ihn einstellen. Wenn wir eben nachher mal sagen, hey, hier ist ein Ende, aber willst du ihm gut auseinandergehen? Das hat diese Karte gespielt beim Jean Malone. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre der heute bei uns nicht in der Mannschaft.
Ein anderer ist der. Und das ist ja auch schön zu sehen, oder, dass die alle durch eure Nachwuchsorganisation gehen. Der Joel Grossniklaus ist auch 19, Thun und Langnau Junior ist Malmö 20 und hat jetzt beim Schlitzer Club Bern geschrieben. Ist das auch einer gewesen, der seit dran war?
Auch da, ich bin einer, der da sehr transparent ist. Klar war es ein Thema gewesen, mit dem haben wir auch geredet. Wir hätten ihn sehr gerne bei unserer Organisation gehabt und hat sich entschieden, in die Hauptstadt zu gehen. Und das ist okay, das akzeptieren wir, aus welchen Gründen auch immer. Und ein Häkchen dahinter und weitergehen.
Heute Abend, mit dem Dienstag der Podcast ausstrahlen, gibt es das Duell gegen die Hauptstadt, gegen Schlitzer Club Bern. Das Duell 9. gegen 10. Ihr seid 9. Es ist ein 6-Punkte-Spiel. Ihr habt einen Punkt, aber auch Spiel mehr, muss man sagen. Wie schaust du, gar nicht so sehr auf die Entwicklung in Bern ausgehen, aber du merkst ja selber, wie weit vorgeschritten ihr seid und wie gefestigt ihr seid im Vergleich zu dem aus der Hauptstadt, wo vieles hat verändert immer wieder.
Ja, wir haben ja seit Wochen, also mit dem ganzen Jänner, wenn wir die 30 Tage anschauen im Jänner mit 12 Spielen, haben wir ja nur wichtige Spiele. Und es sind praktisch jedes Spiel ist ein 6-Punkte-Spiel. Wir haben Anjoua schon, wir haben Rappi, wir haben Ambri. Und jetzt kommt die Woche noch Bern und Ambri. Und das sind alles Direktkonkurrenten. Und wir können mit dem Druck umgehen, da bin ich überzeugt. Weil wir eben den Fokus wirklich dort haben, den wir beeinflussen können. Und jetzt ist das Berner Derby, das weiss jeder. Die heute Morgen ist ausverkauft, es wird eine grandiose Stimmung sein. Und es wird sicher ein interessantes Spiel sein. Jetzt qualitativ das beste Spiel sein. muss nicht unbedingt sein, wo einfach recht viel auf dem Tisch ist. Aber von dort, wo wir herkommen, wo wir sind, gibt es mir einfach ein gutes Gefühl, dass ich weiss, dass wir morgen da werden, unsere Top-Leistung abrufen.
Ich freue mich auf das Spiel, das es heute Abend live im Free TV auf TV 24 und 3 Plus gibt. Ja, 6-Punkte-Spiel war auch gut gegen Zug. Zug ohne Michael Liniger. Ist das auch so einer, der bei euch sofort wieder auf die Liste kommt oder gar nie von der Liste weg war?
Ja, die Liste. Es gibt natürlich auch eine Liste, die im Kopf ist. Und, ich bin mit dem Lini aufgewachsen. Wir haben praktisch jede Stufe zusammen gespielt. Wir kennen einander, wir schätzen einander, wir sind schon sonst in Kontakt, auch wenn er mal nicht die gleiche Organisation arbeitet. Und der Lini wird seinen Weg machen. Er wird das jetzt sicher alles reflektieren und wird für sich mal schauen, mal durchschnaufen, ob sich dann die Wege nachher werden kreuzen bei den Tigers oder nicht. Ich denke, das ist jetzt einfach eine Woche nachdem, dass er nicht mehr dort ist, einfach alles zusammen viel zu früh.
Ein bisschen früh. Hast du aber als Freund schon mit ihm geredet gehabt, seit du entlassen
hast? Nein, das mache ich wirklich auch nicht. Ich bin immer der Meinung, da kommt so viel Telefon und E-Mails und WhatsApp über. Ich glaube, so eine Person muss jetzt einfach mal eine Woche, zwei, drei für sich die Ruhe haben, bei der Familie sein. Und dann werde ich sicher mit ihm mal telefonieren und ich bin fast sicher, dass wir uns auch da zu lange noch mal werden treffen, auch wenn es bei einem Glas Wein wird sein.
Da hast du völlig recht, die SM-Ausflut ist fürchterlich, oder Rötlisberger hat geschrieben. Aber ziemlich genau die gleichen Worte wie du. Er wird seinen Weg 100% machen. Und das haben wir auch schon besprochen. Wo auch immer. Ihr habt ja einen super Coach und euch zusammen etwas Fantastisches aufgebaut. Pascal Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch in dieser Saison. Treffen wir uns nächste Saison wieder.
Ja. Ich habe zu danken und danke für die Wertschätzung, danke für die Komplimente. Gebe dir sehr gerne weiter. Wie gesagt, das ist eine riesige Equipe dahinter. Ich kann wirklich stolz sein und happy mit den Leuten, die ich hier um mich habe. Ich bin da noch ein kleines Fischchen in diesem Teich und nehme das gerne mit und gebe das gerne weiter. Merci vielmals.
Und ab geht's zu Drittel Nummer 3 mit euren Fragen via WhatsApp-Message an 076 720 95 33. Wenn möglich, Audio oder sogar Video, dann können wir es vorspielen, so wie die da hier. So wie die da hier.
Hallo zusammen, da ist Steve Moser 33, Anlehnung an Patrick Roy, absolute Goalie-Legende. Und meine zwei Fragen drehen sich um das Thema Goalies. Zuerst Thema NHL. Ich habe den Eindruck, vielleicht ist es ein subjektiver Eindruck, gleich. Es scheint mir, dass wir in vergangenen Jahren, Jahrzehnten in der NHL mehr Top-Goalies hatten, die über viele Saisons, um nicht zu sagen, über eine ganze Karriere wirklich absolut top gespielt haben. Patrick Roy, Martin Brodeur, Dominik Hašek, Odro Lundqvist, Pekarinne, Marc-André Fleury. In der heutigen Zeit scheint es mir, dass wir Goalies haben, die ein oder zwei Saisons top sind, aber dann irgendwie nur noch durchschnittlich, dann ist Flop und dann wieder ein bisschen kommen. Es gibt wenige Beispiele von Goalies, die man sagen kann, die sind die letzten 5-6 Saisons absolut super gewesen. Es gibt sicher Ausnahmen, da ist sicher Connor Hellebuck oder bis vor einigen Jahren ist sicher auch Andriy Vasilevskiy über manches Jahr wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber mir dunkt es einfach, es sind weniger geworden als früher. Stimmt das? Wenn ja, warum? Und die zweite Frage zum Thema Goalies, National League. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, Kindheit, war es so, dass der Stammgoalie, der Nummer 1 Goalie, viel mehr Spiel bestritten hat, als es heute der Fall ist. Bei vielen Clubs ist es so, dass irgendwie ein 2-3- und 1-3-Modell ist, der Backup an mehr Gewicht bekommen hat, dass der Startgoalie Nummer 1 eigentlich mehr Regenerationszeit hat. Ist das einfach, weil man mehr Spiel hat, weil das Tempo, weil die ganze Intensität höher ist? Oder an was liegt das, dass bei vielen Clubs das Verhältnis vom Nummer 1 zum 2 viel enger zusammen ist, als das früher der Fall war? Danke für eure Antworten und einen schönen Tag.
Schöne Frage, danke schön. Das tolle Fragen sind Frage. Thomas seine Lieblingsfragen. Bitte schön.
Das soll ich anfangen. Okay, ich fange an. Also, ich teile deine Beobachtung, das ist so. Also Goalie-Leistungen weltweit sind, also grundsätzlich, und das ist auch früher noch schon so gewesen, aber nicht so krass wie in den letzten paar Jahren, das hast du richtig beobachtet, aber Goalie-Leistungen sind viel volatiler als Leistungen von Skater, also von Verteidiger oder von Stürmer. Und das kann man noch überprüfen, wenn man einfach die Statistikbücher konsultiert. Das ist schon immer ein bisschen so gewesen. Dann sind Goalie schwächer geworden, glaube ich nicht. Sind vielleicht ein bisschen unkonstant, sind sie schon immer ein bisschen gewesen, aus was für Gründen auch immer. Und, da, und dann schlage ich den Bruch zu der zweiten Frage, aber da, jetzt bleibe ich noch bei der ersten. Es ist natürlich so, dass die NHL oder und IIHF kommt ja immer ein bisschen wie die Alpfasnacht hinein rein und bringt dann meistens auch das, was die NHL neu bringt. Die NHL hat schon vor vielen Jahren klares Bekenntnis abgegeben, dass es wieder mehr Goal gibt. Und hat dann Goalie-Ausrüstungen limitiert und einfach auch die Regeln so angepasst, dass es wieder mehr Goal gibt. Und von dort her gesehen, könnte man jetzt auch meinen, auch in der Save-Percentage und so, dass das Goalie schlechter geworden sind. Und jetzt schlage ich Brück zu der zweiten Frage, dass der zweite Goalie grösseres Gewicht bekommen hat. Das ist hundertprozentig so. Und der Grund ist, weil einfach ein Goalie über eine ganze Saison ein konstant höchstes Niveau abliefern, das ist offensichtlich fast unmöglich. Darum ist es strategisch sehr wichtig, dass man zwei gute Goalie hat, mindestens zwei gute Goalie hat und dann die dann kann einsetzen, wenn sie einen sogenannten Hot Streak haben, also wenn sie eben heiß sind. Hellebuyck hast du erwähnt, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, sehr spannendes Beispiel. Oder der liefert jetzt seit Jahren hervorragende Leistungen ab, einen von denen, gleichmäßige Leistungen ab auf höchstem Niveau in der Regular Season, hat aber noch immer ein bisschen den Ruf, dass er in den Playoffs irgendwie ein bisschen schwächelt. Und das weiss, kann man auch nicht irgendwie erklären. Und das wird auch nicht immer so sein, da bin ich überzeugt. Die, die nicht sagen, das ist einfach kein Playoff-Goalie, der wird plötzlich einen super Hot-Streak haben in einer Playoff-Serie. Jetzt in dieser Saison kommen jetzt vielleicht gar nicht in die Playoff, weiss nicht. Aber vielleicht ist schon der entscheidende Faktor im Team USA an der Olympiade. Es ist einfach ein bisschen unberechenbar. Man weiss, man kann viel weniger berechnen, was für Goalie-Leistungen das man überkommt. Und dass Goalie-Leistung enorm wichtig ist, das bestreite ich überhaupt nicht. Die ist wahnsinnig wichtig. Aber man kann nicht einfach sagen, jetzt hole ich den Goalie X und es gibt ihm einen 8-Jahres-Vertrag und der Ersatz Goalie interessiert mich nicht, weil der wird immer gut sein. Der Genoni ist auch nicht immer gut. Er ist einer der ausgeglichensten, der konstantesten Goalie. Aber der ist auch nicht immer gut. Ich weiss nicht, was für eine Leistung wir bekommen an der Olympiade vom Genoni. Das ist, weil es halt einfach ein Goalie ist. Goalie-Position ist sehr, sehr schwierig zu berechnen. Darum ist es von Vorteil, wenn man mehr als ein guten Goalie hat. Und darum ist im modernen Hockey hat man eigentlich zwei fast gleich gute Goalie im Idealfall.
Leck, bist du heute on fire. ich tue nur noch meine zwei Cents dazu und auch hier wieder als kleiner Amateurbrandmarkt. Ich merke einfach, wie krass die Goalie-Technik sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten vielleicht. Wie die auf dich neu umrutschen und mitgehen mit dem Spiel, sofort immer wieder die Pfosten zutun, wenn irgendetwas könnte passieren, auch wenn die eigenen Entscheidungsbesitz sind. Wie sie mitgehen, vor allem wenn die anderen Entscheidungsbesitz sind und auf dich neu Kunststücke, Pirouetten vollführen in den Trainings und hier und dort und eins und wo. Und ich glaube, das geht einfach auf den Körper, das geht auf die Energie und darum brauchen die auch mehr Erholung und darum braucht man besseren zweiten Goalie, weil der erste Goalie einfach mehr Erholung braucht in der National League.
Jawohl.
Und darum das genau gleiche Spiel in der NHL. Und dort kommt noch ein bisschen dazu, so die Anthony Stolarz bei den Maple Leafs, die wir gestern hatten. Das spielt dann mal einen gut und der willst du noch behalten und stand uns noch mit einem Vertrag aus.
Gutes Beispiel, ja. Aber du hast das perfekt ergänzt, Mattu. Und es ist so, also wenn ich jetzt noch einen Tipp geben für Goalies, was ein absoluter Trend ist, auf Weltklasse-Niveau, Goalies müssen in Zukunft oder eigentlich heute schon sensationelle Schlittschuhläufer sein. Früher hat man vielleicht gemeint, ja, wenn ich nicht kann gut Schlittschuh laufen, stelle ich mich ins Goal, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Masse und dann ist gut. Aber moderne Goalie müssen sehen, die müssen unglaublich viel Gewicht drauflegen auf ein sogenanntes Edgework. Und eben das unglaublich gut auf den Schlittschuhen stehen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich in Richtung Russland schaue, wo im letzten NHL-Draft 8 Goalies draftet worden sind, 8 russische Goalie, dann stelle ich einfach fest, die sind unglaublich akrobatisch und beweglich. Die kommen mir manchmal vor, wie irgendwie direkt aus der rhythmischen Sportgymnastik, dass sie irgendwie dort noch trainiert haben. Ich weiss auch, dass im russischen Hockey bei Junioren ein grosses Gewicht auch gelegt wird auf andere Sportarten. Und andere Sportarten sind dann nicht irgendwie Basketball oder Fußball oder Unihockey, sondern Kunstturnen zum Beispiel. Und das merkt man. Wenn die, wie die den Spagat machen und unglaublich beweglich sind, das ist schon ein bisschen russische Goalie-Schule. Obwohl man auch muss sagen, und darf sagen, dass in Russland sehr, sehr viel, oder jetzt vielleicht nicht mehr so jetzt, während dem Krieg, aber vorher sehr, sehr viel Top-Ausbildner aus Finnland zum Beispiel Goalie ausgebildet haben in den russischen Ligen.
Moser 33, herzlichen Dank für deine Frage. Gibt es Tastli? Und er hat sich noch einmal gemeldet.
Einfach noch ein kleines Feedback. Super Podcast, den ihr hier habt. Sehr coole Sache. Auch cool gegliedert mit diesen 3 Dritteln. Wirklich absolut top. Eine kleine Ergänzung, oder es ist euch ein persönlicher Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass ihr noch mehr Gewicht auf das Thema NHL würdet legen. Weil dann hat man noch einmal eine bessere Schweizer Mundart-Alternative zum sensationell, qualitativ, wirklich hochwertigen Podcast Schlagschuss mit dem Stefan Ausdorf, wo es wirklich mit ganz grossem Fokus wirklich um das Thema NHL geht. Halt immer sehr stark aus der Sicht der deutschen Spieler. Und ja, ich fände es halt auch cool, wenn wir hier wirklich Alternativen hätten, wo die Leistung und das Spiel der Schweizer Spieler noch ausgewogener und weitergehend wird. Analysieren. War ich vielleicht irgendwie ein Alternativ-Podcast, den man machen könnte, NHL Schweiz oder so?
Sehr schön. Moser 33, herzlichen Dank für dein Feedback. Werden wir probieren, auch immer wieder ein bisschen NHL reinzustreuen, auch viel, weil wir auch Freude haben. Jetzt machen wir krass viel oder nur, wenn wir NHL-Sendungen machen, wie gestern Abend im Free TV auf TV24 oder wie am Samstag am nächsten, am 10 Uhr wieder Winnipeg Jets mit dem Nino Niederreiter at Florida Panthers. Wir machen dort auch in den Pausensequenzen eigentlich nichts anderes als ein Fragen beantworten von euch und dort ist mehr oder weniger pur NHL. Hier probieren wir alles ein bisschen miteinander zu verbinden, weil ja auch alles miteinander verbunden ist. Also die meisten Jamiro-Rappers sind irgendwo in der Schweiz im Nachwuchs und in der Schweiz in der National League und in Schweden, wenn möglich noch, und kommen zurück und gehen vielleicht irgendwann, wenn sie drafted sind, in die NHL. Und das können wir mit wem besser als mit dem Thomas Rost, der seit 3 Jahrzehnten das Ganze verfolgt und eben auch die verschiedenen Wege verfolgt. Irgendwie ein bisschen als Ganzes einordnen. Aber herzlichen Dank, Moser 33. Das wär's. Die restlichen Fragen, die wir aufgeschrieben haben, machen wir nächstes Mal. Ich glaube, zeittechnisch ist das besser. Sagen wir mal, heute Dienstagabend Langnau mit dem GM Pascal Müller gegen Bern, am Freitag Davos gegen Bern und am Samstag am 10. Winnipeg Jets mit dem Nino Niederreiter at Florida Panthers. Für einmal mit dem Michael Klein, mit dem Kleinen, der für mich übernimmt. Ich muss mich um mein Mädchen kümmern. Thomas, herzlichen Dank für heute.
Ich bin sprachlos. Ja. Aber sprachlos happy, dass das einmal mehr perfekt durch die Sendung geführt. Danke, Matto. Danke für eure Fragen. Super Fragen, wie immer. Und mir lacht natürlich das Herz, wenn ich höre, wir sollen ein bisschen mehr NHL machen. Bin einverstanden, aber wir müssen halt das aus der Vogelperspektive anschauen, wie der Matto perfekt erklärt hat.
Heute ist 2 Wochen sind wir zurück mit der grossen Olympia-Vorschau mit dem Nazi-Trainer Patrick Fischer. Bis dann. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.